machen es heute so, dass wir zuerst die Predigt machen und danach Zeit haben, miteinander auch nochmal in den Worship reinzugehen, Gott anzubeten. Und heute Morgen, Kirk hat es gesagt, spannendes Thema, eine verrückte Geschichte, die wir da lesen und hoffe, ihr habt das auch gelesen, schon diese Woche, Johannes 11, wo wir da sehen dürfen, was Jesus tut. Und was mich immer fasziniert, ist, diesen Jesus zu sehen. Wo er einfach nicht so rüberkommt, wie man ihn erwartet, oder? Und das ist immer wieder ein Hinweis darauf, dass die Bibel nicht so geschrieben ist, dass sich Menschen das ausgedacht haben, gedacht haben, wie könnten wir das gut schreiben, damit das alle glauben, sondern die haben ganz ehrlich berichtet und auch die schwierigen Sachen haben sie auch berichtet. Und als Johannes sich überlegt hat, wie schreibe ich dieses Buch, hat er am Schluss im Kapitel 21, hat er selber geschrieben, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte. So würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also Johannes wusste, ich muss mich irgendwie fokussieren, konzentrieren, bündeln von diesen Geschichten. Und er hat bewusst in seinem Evangelium 7 Zeichen, man sagt ihm 7 Zeichen, nicht 7 Wunder, 7 Zeichen, die auf Jesus hindeuten, hat er bewusst ausgewählt, um den Juden, die das lesen sollten, zu zeigen, seht, das ist der Messias. Und heute Morgen bei Johannes selbst sind wir beim 7. von diesen 7 bewusst ausgewählten Zeichen, wo er vieles weggelassen hat. Und einige bewusst ausgewählt hat von diesen Geschichten, die sich wirklich ereignet haben, um zu zeigen, seht, das ist dieser Jesus. Und wir tauchen heute ein in diese Geschichte. Johannes 11, ab Verse 1 ist beschrieben, dass Jesus einen guten Freund hatte, diesen Lazarus. Und bei ihm und seinen Schwestern Maria und Martha war er immer wieder zu Gast, wenn er in die Nähe von Jerusalem kam. Ist er dort eingekehrt, gibt verschiedene Berichte, was sie dort alles erlebt haben. Und ab Kapitel 11 nur beschrieben, dass dieser Lazarus aus Bethanien nun krank ist. Schwer erkrankt und mit der Zeit wird klar, dass er wohl stirbt, wenn da kein Wunder geschieht. Und das machen dann Maria und Martha, sie lassen Jesus informieren. Auch in der Hoffnung und Erwartung, dass Jesus schnell kommt und ihn heilt. Ich lese ab Vers 3, Johannes Evangelium, Kapitel 11. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ein verstörendes Bild, wo wir mit unserem Jahresthema Jesus Friedefürst erwarten, da kommt die Info, Jesus Lazarus ist krank und er rennt, um seinen Freund zu retten, zu heilen. Und Jesus rennt los, sobald er es gehört hat. Am liebsten hätten wir, Jesus geht schon, bevor er es hört, weil er es ja schon weiß, eigentlich. Und wir lesen und er wartet 2 Tage. Aber was er da sagt zuerst ist, diese Krankheit dient nicht dem Tode, sondern der Verherrlichung. Was wir Westler oft dahinter hören, denken wir, er wird diese Krankheit nutzen, um sich super darzustellen. Aber wenn Jesus von Verherrlichung gesprochen hat, hat er damit immer wieder Bezug genommen auf seinen kommenden Tod und die Auferstehung. Und was er hier eigentlich sagt, ist, diese Krankheit wird meine Leidenszeit einläuten. Das ist eigentlich diese Aussage im Kontext. So, jetzt wird etwas losgetreten, wo wir nicht mehr zurückkommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Sohn verherrlicht wird. Und in dieser Geschichte, die wir da miteinander jetzt anschauen, begegnen uns 3 Seiten von Jesus, welche ich gerne mit euch heute betrachten möchte. Weil wir gesagt haben, wir haben dieses Thema Friedefürst, aber wir möchten einfach ehrlich sein und die irritierenden Seiten von Jesus auch beleuchten und uns selber nicht täuschen, dass wir nicht ein Bild von Jesus malen, was er nicht ist. Also lasst uns mal die erste Seite von Jesus anschauen, nämlich die enttäuschende Seite, der enttäuschende Jesus. Maria und Martha sagen diesem Jesus, Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Sie formulieren nicht mal eine Bitte. Bitte komm, bitte mach. Es war selbstverständlich. Umso mehr in der damaligen Kultur noch, die Information reicht. Es ist nicht mal eine Bitte, es ist ein Befehl. Oder? Der, den du lieb hast, ist krank. Es ist selbstverständlich, dass du für einen Freund alles getan hast. Keine Frage. Und sie wussten, Jesus kann Tote auferwecken. Sie wussten, er kann Menschen heilen. Er kann alles. Er ist der Sohn Gottes. Also mach bitte. Drückt auch ihren Glauben aus, zu wissen, es reicht, wenn wir ihm Bescheid sagen. Wir müssen nicht mal beten. Es reicht, Jesus zu informieren. Weil wir sind seine Freunde. Und jetzt sehen wir diese Seite von Jesus, dass er, statt sich sofort aufzumachen, einfach zuwartet. 2 Tage. Leider ist uns nicht berichtet, wie die Gespräche dann weiterlaufen, was dann passiert. Leider ist uns auch nicht berichtet, was Jesus dabei gedacht hat. Aber er wartet 2 Tage. Und wenn wir die Reaktion von Maria und Martha sehen, kommt ja zuerst Martha dann zu ihm, Vers 21, als er dann nach diesen 2 Tagen ihnen entgegengeht, kommt Martha zu ihm und Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Dann hat er eine längere Diskussion mit ihr. Dann kommt schlussendlich Maria zu ihm, Vers 32, und es sagt Maria, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Genau die gleichen Worte, das deutet ja darauf hin, dass sie in dieser Wartezeit viel miteinander gesprochen haben. Dann gleichen sich die Worte ab, das kennst du, oder? Du spürst dann sofort, wer hat mit wem gesprochen, wenn alles gleich tönt. Gleiche Wortwahl, gleiche Worte, gleiche Aussagen. Ah, die haben viel gesprochen. Die haben viel miteinander ausgetauscht in dieser Zeit, wo sie warteten und sagen, Jesus kommt schon, der kommt schon. Weißt du, er hat ja auch Blinde geheilt, die er nicht kannte. Er hat Fremde geheilt, Undankbare hat er geheilt, Besessene geheilt. Wie viel mehr unseren Bruder Lazarus, den er liebt. Wie viel mehr für uns, wo er uns gesagt hat, dass er uns liebt. Und mit dieser zunehmenden Wartezeit, wo Jesus einfach nicht kommt, kommt schon ein bisschen Irritation wahrscheinlich auch. Obwohl sie wussten, Jesus Sohn Gottes, obwohl sie glaubten, hat das sie total erschüttert und irritiert. Und in dieser Aussage, wärst du hier gewesen, kommt uns nicht nur viel Enttäuschung und Frust entgegen, sondern auch heftige Vorwürfe für die damalige Schamkultur. Dass eine Frau einem Mann vor versammelter Gruppe so etwas sagt, war schon recht heftig. Es war nicht nur so, ah ja, schade, warst du nicht da. So schweizermäßig, ja, wäre halt toll gewesen, aber ja, ja. Sondern das war ein echter Affront, als Jesus sagen, hey, wärst du hier gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Spürst du diese vorwurfsvolle Untertöne? Von einer Frau zu einem Mann, für uns ist es klar, dass man das darf, aber damals war es total nicht akzeptiert so. Und Jesus hat da gar nicht groß darauf reagiert. Aber wir sehen, sie sind irritiert. Wieso kam er nicht? Es gibt da 2 Theorien. Wieso kam Jesus nicht vorher? Erste Theorie ist, Jesus wusste ja schon, dass Lazarus tot sein würde, wenn er ankommt. Er hat 2 Tage gewartet und als er kommt, war er 4 Tage tot. Kann sein, dass Jesus wusste, es reicht sowieso nicht mehr. Eilt nicht, machen wir hier unseren Dienst fertig, kommen wir später. Dann ist aber meine Frage, warum hat er nicht zumindest dem Boten gesagt, sag ihnen, ich komme, es kommt alles gut. Weißt du, warum hat er nicht die Situation geklärt? Warum hat er nicht mit ihnen gesprochen? Alles so sauber kommuniziert? Warum ist Jesus manchmal so plump? Oder? Warum lässt er diese 2 leidenden Schwestern noch weiter leiden? Die 2. Theorie ist für mich wahrscheinlicher, dass es ihm möglich gewesen wäre, pünktlich zu erscheinen. Und dass dieses Warten dazu geführt hat, dass er zu spät kam. Dass er eine lange Anreise hatte. Wir wussten nicht, woher er genau kam. Aber die ganze Beschreibung von Johannes lässt darauf hindeuten, kann sein, muss aber nicht, dass Jesus eigentlich pünktlich hätte sein können. Und auch hier, warum, Jesus, tust du das nicht? Oder zumindest irgendetwas ausrichten lassen, um die Situation etwas zu deeskalieren. Warum, Jesus? Und sie sind unglaublich enttäuscht, weil es anders kam, als dass sie sich das vorgestellt hatten. Als sie sicher waren, aufgrund der Zusagen, aufgrund seines Lebenswandels, wo er Menschen geheilt hat, hat auch andere Tote auferweckt. Warum jetzt hier nicht? Und ich glaube, wir alle waren schon von diesem Jesus enttäuscht, oder? Wo sich Dinge nicht so entwickelt haben, wie wir es gerne erwartet hätten. Wo wir geglaubt haben, dass es kommt. Wir gehofft haben, dass es kommt. Und es kommt nicht so, wie wir wollen. Anders, vielleicht schlimmer. Und wir haben viele Fragen, sind unglaublich enttäuscht. Wie gehen Maria und Martha mit Enttäuschung um? finde ich ein schönes, einfaches Bild. Ich will nicht große Theorie draus machen, aber sieh mal, sie kommen schlussendlich trotzdem zu Jesus. Sie kommen nicht an den Punkt, wo sie sagen, weißt du, der hat uns nicht geholfen, jetzt kann er mich mal. So, selber schuld, jetzt will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sondern wo sie hören, dass er kommt, rennen sie trotzdem in ihrem größten Schmerz, in ihrer größten Enttäuschung, trotzdem zu ihm, zu dem, der sie enttäuscht hat, zu dem, der ihre Erwartungen eben nicht erfüllt hat. Trotzdem. Das Zweite, das ist für mich ein herausfordernder Punkt. Sie sind ehrlich gegenüber Gott. Ihre Äußerungen gegenüber Jesus waren im damaligen Kontext sehr frech, konfrontativ, passiv-aggressiv, könnte man sagen. Jesus hat kein Problem damit. Er hat sich nicht mal erklärt und ihnen gesagt, ihr durchschaut die Situation nicht, er hat nicht Theologie gemacht, sondern er hat sie wahrgenommen und einfach stehen lassen. Nicht mal in diesem Moment, wo sie ihm Vorwürfe äußern, erachtet er es als nötig oder als angebracht, Erklärungen zu liefern. Sind wir wieder bei der letzten Predigt vor 2 Wochen, wo ich über dieses Warum gesprochen habe. Jesus hat ihnen nicht diese Not weggenommen und etwas erklärt. Einfach stehen lassen. Schwierig. Er hatte kein Problem mit diesen Worten, die vielleicht auch falsch waren, wo sie die Situation nicht erkannt oder die Geschichte dahinter nicht gesehen haben. Hat sich nicht erklärt, einfach stehen lassen. Das Dritte, was wir bei ihnen sehen, ist diese Frage nach dem Warum, haben sie einfach losgelassen dann. Wir sind enttäuscht, aber du bist Gott. Martha sagt, und auch jetzt weiß ich, das, was Gott dir gibt, kannst du tun. Und warum du ihn bittest, das wird er tun. Sie ist wieder an den Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, weißt du, dieses Ringen um Warum, diese Enttäuschung, die wir uns tragen, die hat so ein Konfliktpotenzial in unserem Glauben. Das macht uns entweder bitter oder besser. Oder? Und Martha hat gesagt, und trotzdem glaube ich, auch wenn sie nicht damit gerechnet hat, dass jetzt noch etwas passiert. Ihre Äußerungen deuten darauf hin, sie hat nicht geglaubt und erwartet, dass Jesus Lazarus jetzt hervorholt, sondern sie hat aufgegeben, losgelassen. Sie sagt, ich lasse jetzt los. Auch wenn ich jetzt keine Antwort kriege, auch wenn das Warum nicht beantwortet ist, ich akzeptiere diesen Jesus, der manchmal schweigt. Diesen Jesus, der manchmal enttäuscht oder eben anders handelt, als ich gerne hätte. Und der manchmal einfach Glauben erwartet. Dass wir ihm einfach glauben, ohne Dinge erklären zu können. Sagen, und trotzdem halte ich an dir fest. Psalm 73, 23 sagt Asaf in seiner großen Enttäuschung, sagt er dieses, und dennoch bleibe ich stets an dir. Trotz meiner ganzen Irritation, allen Herausforderungen, ich halte trotzdem fest. Und Martha und Maria machen das, bevor das Wunder geschieht, nicht nachher. Sagen sie vorher, und wir lassen jetzt los. Verstehen es nicht? Ist okay. Und sie entscheiden sich trotzdem zu vertrauen. Sagen, ich vertraue auch, wenn ich nicht verstehe. Und weißt du, ich glaube, für die orientalischen Kulturen ist es weniger schwierig als für uns Westler. Der Umgang mit Enttäuschung triggert uns so stark in unseren Herzen, weil wir oft dazu neigen, uns über Gott zu erheben. Weil wir oft an diesen Punkt kommen, wo wir denken, wir wissen besser, was Gott tun sollte, als er selber. Wo wir eigentlich unbewusst denken, eigentlich müssen wir Gott sagen, wie er die Welt zu regieren hat. Und wir sind da echt ein bisschen verseucht von einem Virus, dass wir uns selber als Götter sehen. Dass wir uns selber mehr Intelligenz, mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness, mehr Güte und mehr Liebe zuschreiben als dem gerechten, allmächtigen, guten Gott. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo du vielleicht mal drüber nachdenken kannst, auch selber. Wo stehe ich eigentlich? Bin ich über Gott oder ist Gott eben über mir? Ist Gott Gott oder bin ich es eigentlich? Und sie haben sich entschieden, trotzdem zu vertrauen. Martha sagt, Vers 22, auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und sie drückt damit aus, ich habe mich entschieden, dir weiterhin voll zu vertrauen. Auch wenn du anders handelst, als ich mir das wünsche oder vorstelle oder erhoffe, weil mein Glaube nicht darin gründet, was du tust, sondern in dem gründet, wer du bist. glaube, dort ist Heilung und ein freier Glaube. Wenn wir lernen, unser Vertrauen auf Jesus als Person zu setzen und nicht an Bedingungen zu knüpfen, wenn er tut, dann. Und wenn er nicht tut, dann nicht. So. Unser Glaube gründet auf Jesus und nicht an seinen Taten primär. Und das gibt mir schlussendlich Zuversicht bei diesem Punkt. Wenn ich all die Geschichten von Jesus sehe, gibt es viele Geschichten, wenn ich im Moment drin gewesen wäre, ich hätte vieles nicht verstanden. Viele Äußerungen von ihm, dachte, Jesus, kannst du nicht tun. Tempelreinigung, Jesus, geht gar nicht. Gewisse Verhaltensweisen, gewisse Aussagen, Pharisäer, ihr Otterngezücht, Schlangenbrut. Jesus, das ist nicht politisch korrekt. So, ich hätte oft vieles nicht verstanden, hätte ich die andere Meinung gehabt. Aber schlussendlich sehen wir bei all diesen Geschichten, dass sich herausgestellt hat, dass er wusste, was er tat. Und was er nicht tat. Und das hilft mir zu vertrauen und loszulassen, dass wenn Dinge nicht so kommen, wie ich das möchte, zu wissen, okay, ich bin Mensch, beschränkte Sicht, verstehe nicht alles, weiß nicht alles, ich kann loslassen in seine Hand. Aber er weiß, was er tut. Und ich weiß, wer er ist. Und das hilft mir. Die zweite Seite, die wir in dieser Geschichte sehen, und das hat mich persönlich immer wieder neu berührt, ist dieser empathische Jesus. Ist dir aufgefallen beim Lesen, dass obwohl beide Schwestern genau gleich zu Jesus kommen, mit genau den gleichen Worten bis aufs Komma genau, oder? Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Beide sagen das Gleiche. Jetzt, wenn jemand eine Geschichte ausdenkt, dann reagiert er doch zweimal genau gleich auch. Sagt das Gleiche. Was macht Jesus? Wie begegnet er Martha? Vers 21 bis 27 könnt ihr die Diskussion nachlesen, wo er sich eingelassen hat auf die Fragen von Martha, wo er sie wahrgenommen hat als Frau mit Fragen und er gibt Antworten. Er antwortet ihr Dinge, wo du denkst, was hat das jetzt für Zusammenhang? Ein bisschen wirr, statt ihr Dinge zu erklären, aber er gibt Antwort. Er geht in eine Diskussion mit ihr, weil er sieht, Martha braucht es. Martha braucht jetzt ein Gespräch mit mir. Und dann kommt Maria ab Vers 32 bis 35, sagt das Gleiche und Jesus wiederholt nicht seine Worte. Sondern plötzlich sehen wir einen Jesus, der einfach schweigt. Der da ist und dieser Maria in die Augen schaut und sieht, wie Maria weint. Und das heißt, er selber beginnt zu weinen. Er grimmt im Geist auch, kommen wir später noch dazu. Aber er reagiert nicht gleich bei jedem Mensch. Und das finde ich so wohltuend, möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Wir haben einen empathischen Jesus, nicht nur einen enttäuschenden. Wir haben nicht einfach einen abgehobenen Gott, der sein Ding durchzieht, sondern einen Gott, der dich wahrnimmt in deiner Person, in deinen Gefühlen, in deinem Denken, in deinen Enttäuschungen und Verletzungen, der dich sieht und kennt und trotzdem liebt. Es ist dieser Jesus, der dich nimmt als Mensch, der damit umgehen kann, wenn du mal nicht korrekte theologische Worte rausbringst in deinen Gebeten, wenn du mal Dinge anders siehst, aber der dich kennt und trotzdem liebt. Das ist dieser empathische Jesus. Er ist ein mitfühlender Gott. Und der Hebräerbrief sagt, dass er darum Mensch geworden ist, damit er uns in allem verstehen und mitfühlen kann. Jede Phase deines Lebens kann Jesus als nachvollziehen, weil er selber Mensch war. Das heißt, er hat in allem gelitten wie wir. Er leidet mit, er diskutiert mit, er weint und er lächelt nicht einfach über den Verlust eines Menschen und sagt, easy, ist jetzt im Himmel alles gut. Er macht Trauer nicht klein. Er sagt, ja, das ist schwierig. Er leidet mit und sieht auch, welch großen Platz ein Mensch freilassen kann, wenn jemand stirbt. Hat Raum im Herzen für Trauer. Lass uns noch kurz auf die Reaktion von Jesus gehen, wo es dann heißt, wie er reagiert hat, als er ihr weinen sah. Vers 33 heißt es, als er sie weinen sah, die Maria und die Juden, die dabei standen, seufzte er im Geist, oder heißt er grimmte im Geist, das griechische Wort embrimastai, das wird an anderen Orten in der Bibel ausgelegt mit, jemand hat jemanden bedroht, jemand wurde angefahren mit Worten, also eine übelst heftige emotionale Reaktion, nicht nur so ein bisschen traurig, wuchtig emotional heftig. Und viele Ausleger waren da irritiert, weil es darauf hindeuten könnte, dass Jesus Maria oder Martha angefahren hat. Stimmt nicht, weil es heißt ja, er grimmte im Geist. Also es war eine heftige Reaktion in ihm drin. Warum? Und da sind sich die Ausleger dann schlussendlich doch wieder einig, weil sie eigentlich sagen, dass er so heftig bewegt wurde, weil er sah, was der Satan und der Tod mit den Menschen machen. Weil Jesus als Mensch und nicht als Gott, sondern als Mensch dabei war, als ein geliebter Freund starb und sah, was das mit seinen Schwestern tat. Und ich glaube, es war ein wichtiger Moment für ihn, um auch diese innere Wut zu kriegen, dann auch das Kreuz auszuhalten. Zu wissen, wofür er starb, damit das nicht mehr länger geschieht. Um diesem Tod ein Ende zu setzen. Er ergrimmte im Geist. Und jetzt die dritte Seite von Jesus, sehen wir dann den kraftvollen Jesus. Gell, für uns ist es einfach, diese Geschichte zu lesen, weil wir können in einem Zug lesen, wir schon die Auflösung. Die mussten das aushalten, über Tage hinweg. Der Bruder war tot, er stank schon. Schwierige Situation. Und nachdem da Jesus mit den Leuten getrauert und geweint hat, schreitet er zum Grab, ruft Lazarus heraus. Alle sind empört. Stinkt schon, rufen sie. Und plötzlich kommt dieser Lazarus lebendig wieder hervor. Was für ein Wunder. Und ich habe mir da vorgestellt, was wäre, wenn das heute passieren würde. Friedhof Frutigen. Es würde viral gehen, oder? Und gleichzeitig die Skeptiker auf den Plan rufen. Alle würden nach KI und Fake-Video rufen wahrscheinlich. Es würde die Hälfte nicht glauben, die andere vielleicht schon. Wir wissen es nicht. Und um die Emotionen ein bisschen zu spüren, möchten wir miteinander die Szene von The Chosen, von der Auferweckung, gemeinsam anschauen. Unglaublich faszinierend, hä? Zu wissen, Jesus hat diesen Lazarus aus den Toten herausgeholt. Spannende Perspektive von Lazarus auch. Was hat er wohl gedacht? Wie ging es ihm wohl? Das sehen wir da nicht genau in der Bibel. Aber das zeigt uns dieses Wunder. Was lernen wir daraus schlussendlich? Dieses Wunder, das durch viele Zeugen bestätigt wurde. Ich glaube, es war wichtig, dass es geschah, bevor Jesus selber starb. Weil es den Leuten einen Hinweis darauf gab, dass Jesus die Macht hat über den Tod. Und nicht nur über seinen Tod, sondern über den ganzen Tod. Dass er die Macht und die Kraft hat und der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Was ist das für eine Zusage für unser Leben, für unser Dasein auf dieser Erde, dass wir mit Enttäuschung und Trauer auch gut umgehen können. Trotz allem, was wir erleben, dürfen wir wissen, und der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Egal was kommt, egal wenn wir mal loslassen müssen, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und das stimmt mich so zuversichtlich. Unglaublich dankbar. Heißt nicht, dass Trauer keinen Platz mehr haben wird. Es ist immer schwierig, Menschen dann wieder mal loszulassen. Aber der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und die zweite Frage, welche ich glaube, dass für uns sehr relevant ist heute. Warum ist Jesus nach dieser Geschichte nicht durch ganz Israel gezogen und alle Menschen auferweckt? Warum jetzt nur diesen hier? Oder die zwei anderen? Warum nur diese wenigen und nicht alle? Wir sehen, er ist empathisch, er leidet mit. Wir sehen, er hat die Kraft und er kann. Warum tut er dann nicht? Hast du dir das mal überlegt? Und für uns Westler ist es, glaube ich, ganz ein wichtiger Hinweis darauf, dass das, wo wir drauf leben hier, dass es nicht die einzige und letzte Welt ist. Johannes hat dieses Wunder als siebtes eben von sieben Zeichen, als das letzte Zeichen, damit als ein Bild auf das Ewige hin platziert und eingeflochten in seine Beschreibung. Und zu sagen, Freunde, da kommt später noch etwas. Es ist ein Hinweis auf die Welt, die da noch kommt. Wenn nämlich diese Welt, wo wir drauf leben, die einzige wäre, das größte Erlebnis, was wir machen können, das Vollkommene, dann hätte Jesus eigentlich losziehen müssen. Aber dass er es sein lässt und viele Menschen in den Gräbern lässt, ist ein Hinweis darauf, Freunde, das hier ist ein Beispiel dafür, auf das es kommen wird. Und auch ein Hinweis darauf, da kommt noch etwas Größeres. Weil auch Lazarus, auch nachdem er auferweckt wurde, war er im gleichen Leib noch. Und wo ist der Lazarus? Er ist wieder gestorben irgendwann. Also war auch das hier einfach vergänglich, aber wir gehen auf etwas Unvergängliches hin. Da gibt es eine andere Welt, etwas anderes, etwas Größeres, etwas Ewiges, etwas Herrlicheres und Vollkommeneres, wo wir darauf hinzugehen. Kolosser 1,16 sagt, dass alles auf dieser Erde durch ihn und zu ihm hin geschaffen wurde. Dass alles, was wir hier sehen, nur ein Hinweis, ein Abglanz, ein Schatten auf das Zukünftige ist. Etwas, das uns den Weg weisen soll in diese neue Welt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, Freunde, wir haben hier keine bleibende Stadt. Diese Erde, so schön sie sein kann. Wunderbare Berge, Sonnenauf- und Untergänge, Meer und Schnee und was auch immer. Es ist alles so schön. Aber es ist nur ein kleiner Abglanz von dem, was uns erwartet. Und ich glaube, diese Geschichte will uns ein bisschen auf das hinweisen. Da kommt etwas Größeres. Freu dich drauf. Ein Hinweis auf das Größere, Schönere, Vollkommenere, Herrliche, ewige Himmelsreich, wo das Böse, Schmerz und Leiden einfach vorbei sind und keine Macht mehr haben werden. Leid und Tränen nicht mehr sein werden. Da gehen wir drauf zu. Und mit diesem siebten Zeichen läutet nun den Tod und die Auferstehung eigentlich von Jesus ein. Und ich glaube, für uns alle ist das hier die beste Endzeit-Theologie. Wir können uns nämlich die Köpfe einschlagen über die Frage, was kommt am Ende? Wie wird es sein? Wann wird man entrückt? Kommt er vorher, nachher? Gibt es noch eine Trübsal, Leidenszeit, tausendjähriges Reich oder nicht? Was wird wo sein? Welcher König ist welcher? Welcher hat das Mal? Was sind die, das ist das 666 oder die Zeichen an der Stirn? Was ist was? Viele Theorien, viele Unsicherheiten, aber etwas dürfen wir wissen. Und deswegen glaube ich, ist es die beste Endzeit-Theologie, weil das ist gewiss, dass am Ende der Tage, wenn der Tag kommt, wo dein Körper Feierabend macht, wo dein Körper hier aufhört, mit das Herz zu pumpen, wo dein Körper nicht mehr funktioniert, dein Körper vielleicht zu Grabe getragen wird, weißt du, was dann geschieht? Das Gleiche wie in Johannes 11. Dann wird Jesus rufen, komm heraus. Komm heraus. Und Jesus wird befehlen, rollt den Stein weg. Und Jesus wird sagen, hervor mit dir. Und Jesus wird seinen Dienern sagen, bindet ihn oder sie los und lass sie gehen. Das ist für mich gesunde Endzeit-Theologie, wo wir wissen, das wird kommen, meine lieben Freunde. Das ist das, was nach dem Tod auf uns wartet. Nicht bitteres Verderben in einem Grab oder was auch immer oder übles Verbrennen in Feuer, sondern Jesus, der deinen Namen rufen wird und sagen wird, komm heraus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du sollst leben. Was ist das für eine Hoffnung, die wir haben? Im Angesicht von unsicheren Zeiten, von schwieriger Weltwirtschaftslage und allem. Was haben wir für eine Hoffnung? Zu wissen, dieser Jesus, der da Lazarus gerufen hat, wird auch dich eines Tages rufen. Egal, was mal kommt. Egal, wie es mal weitergeht. Jesus wird dich bei deinem Namen rufen. Seine geliebten Kinder, seine Freunde wird er rufen und sagen, komm heraus und bindet ihn los oder bindet sie los. Du sollst leben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass das dir immer wieder Hoffnung schenkt, dass wir nicht so als Pessimisten uns überwältigen lassen, eben von dem Lauf der Welt im Moment, wo du viele negative Schlagzeilen liest, wo vieles unsicher ist, wo vieles nicht klar ist, wie geht es weiter. Lass nicht zu, dass dein Herz mit einer negativen Endsicht zugedeckt wird. Sondern ich wünsche uns, dass wir immer wieder diese Hoffnung in unserem Herzen haben können, zu wissen, ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber ich weiß, dass was kommt, wird gut sein. Ich weiß nicht, wie mein Leben endet, aber ich weiß, wenn es hier auf der Erde endet, wird es nicht enden, sondern da wird mein Name gerufen werden und ich werde hervortreten zu Jesus. Was ist das für eine Hoffnung, die mich unglaublich entspannt, egal was da kommt. Der Tod wird dich nicht halten können und Jesus wird dich rufen. Weißt du, was nach deinem Tod kommt? Bist du dir sicher? Wir sagen dem Heilsgewissheit. Wenn wir wissen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und wissen dürfen, zu wem wir gehören. Und diese Heilsgewissheit gibt dir einen inneren Frieden, eine tiefe Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu ihm. Und wenn du in deinem Herzen diese Unsicherheit mitträgst, oh, wird Jesus meinen Namen auch rufen, wenn ich sterbe? Werde ich auch zu diesen Kindern Gottes gehören, zu diesen Geliebten, die er dann beim Namen rufen wird? Wenn du darüber unsicher bist, möchte ich dich ermutigen. Sprich mit Freunden darüber, wir sind doch gerne nach dem Gottesdienst auch noch da oder geh ins Ministry heute, sind Leute da, die gerne für dich beten. Kläre diese Frage. Muss nicht heute Morgen sein, aber nimm diese Frage als Grund auch zu überlegen, wohin geht mein Leben? Wo gehe ich hin? In welche Ewigkeit? Was wartet auf mich? Am Schluss heißt es, wie Leute mit dieser Geschichte umgegangen sind. Vers 45 heißt es, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Es ist die Einladung heute Morgen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht hast du ein emotionales Hoch, weil Ferien anstehen. Vielleicht hast du große Traurigkeit, körperliche Schmerzen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber für uns alle ist es wie eine Einladung, zu Jesus zu kommen, ihn zu suchen, egal ob es dir gut oder schlecht geht. Auf Jesus zu sehen, ihn zu sehen, zu schauen, was willst du tun, was ist jetzt dran? Und immer wieder an den Punkt zu kommen und sagen, und ich vertraue dir, Jesus. Ich verstehe nicht alles, aber ich glaube dir, weil ich weiß, du bist gut und gerecht. Vielleicht möchtest du heute gern etwas abladen beim Kreuz. Merkst du, etwas belastet mich, etwas drückt mich. Vielleicht brauchst du eine ganz neue Hoffnung. Oder einfach einen Segen für dein Leben. Dann darfst du gerne in der Lobpreiszeit, die wir jetzt machen werden, auch nach hinten gehen und sagen, hey, bitte bete für mich. Ich erlebe das so positiv, wenn wir füreinander beten können. Und wir jetzt in dieser Zeit auch feiern können, was Jesus tat für uns. Dass er uns diese Hoffnung bringt, wo wir Enttäuschung ins Kreuz bringen können, was immer du brauchst. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du Jesus bist, dass du dieser Sohn Gottes bist. Es tut mir auch leid, wo ich als Mensch manchmal denke, ich wüsste es besser. Wo ich manchmal denke, hättest dich anders verhalten sollen oder müssen oder das wäre besser gewesen. Herr, vergib mir meine Arroganz, wo ich mich manchmal über dich erhebe. Und ich bete für uns alle, dass wir in diesen Momenten, wo wir manchmal enttäuscht sind, wo sich Dinge nicht so ereignen, wie wir sie gerne möchten, dass wir in diesen Momenten immer zu dir kommen, auch loslassen können, dich Gott sein lassen können. Schenk uns Gnade drin, Jesus. Hilf uns, ehrlich zu sein zu dir, aber hilf uns auch zu sehen, was du tun willst und in dem mitzugehen. Ich bete für alle, die jetzt hier sind und die wirklich mit schwierigen Enttäuschungen zu kämpfen haben, wo Dinge nicht so eingetroffen sind, wie man sich das erwünscht hat, wo vielleicht noch Vorwürfe oder auch gewisse Bitterkeit im Herzen da ist. So bete ich Jesus, dass wir alle das immer wieder loslassen können. Sagen, und dennoch vertraue ich dir, dennoch bleibe ich an dir, weil ich weiß, du bist gut, weil ich weiß, du hast den Tod überwunden, weil ich weiß, du hast die Macht. Dennoch bleibe ich an dir. Und ich bete dort um Heilung in unseren Herzen, wo das nötig ist. Aber ich bete auch, Jesus, dass wir heute Morgen auch deine kraftvolle Seite erfahren dürfen. Ich bete für Menschen, die körperlich krank sind, mit Leiden und Schmerzen da sind, sei es seelischer oder körperlicher Natur. Jesus, beten wir jetzt heute Morgen, dass du kommst mit deiner Kraft, weil du uns liebst. Dass du deine Hand bewegst und heute Morgen Menschen tröstest und heilst, wiederherstellst, neue Hoffnung schenkst. Komm du, Jesus, jetzt in diesem Moment. Danke, Jesus. Wir bekennen, wir verstehen dich nicht immer, aber wir wollen dich trotzdem ehren, dir trotzdem vertrauen und glauben und dir trotzdem gehorchen. Und auch wenn Dinge geschehen, die wir anders erwarten, wollen wir uns trotzdem wieder ausstrecken danach, dass du deine Hand bewegst, immer wieder neu. Und auch der Resignation in unseren Herzen keinen Raum geben, sagen, wir hören nicht auf zu glauben, weil du einmal nicht geheilt hast. Wir hören nicht auf, deswegen für Kranke zu beten, sondern wir beten weiter, weil wir wissen, du kannst es tun. Und wir wissen, dass du weißt, was du tust. Und wir vertrauen dir, Jesus. Danke dafür. Amen.